Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist so wunderbar. Du tust uns nie etwas Böses. Das ist dir so fern. In dir ist keine Finsternis, kein Falsch, nichts Böses. Und du lässt uns du bist so voll Liebe und du lässt uns diese Liebe immer wieder zukommen. Danke, dass du bist, der du bist. Amen. Und Herr, wir vertrauen auf deine unfehlbare Liebe, denn du allein bist der ewige Gott. Wir trauen in Gottes unfehlbare Liebe, die nie einen Fehler macht. Ist das nicht ein Kontrast zu unserem Predigttext, ein scheinbarer Kontrast? Ihr habt eben diesen Text gehört. Ach nein, ich habe ja das Ding. Ja, du musst erst umsetzen. Wir haben diesen Predigttext gehört heute aus Römer 1. Und wenn man das so hört, ich glaube, wir waren alle ein wenig niedergedrückt. Und als ich gesehen habe, dass mir dieser Text zugeteilt worden ist, habe ich gedacht, ach, vielleicht sollte ich kneifen vor diesem Text. Krank werden. Oder vielleicht über das Reformationsjubiläum, 499 Jahre Reformation morgen sprechen. 31.10.1517 hat Martin Luther seine Thesen angeschlagen. Das ist doch eigentlich ein schönes Thema. Aber meine Frau hat mir Mut gemacht. Nein, du darfst nicht kneifen, sondern du sollst dich diesem Text stellen. Denn das ist das, wie Gott die Dinge sieht. Und das ist das, was Gott sagen möchte. Und deshalb möchte ich mich mit euch auf diesen Text einlassen, wo es darum geht, wie wird Gottes Zorn jetzt und hier und heute sichtbar? Wie wirkt sich das aus, wenn Gottes Zorn über den Menschen liegt? Das habt ihr letzten Sonntag in der Predigt gehört. Wie zeigt sich das praktisch? Kennt jemand dieses Buch? Das war vor 499 Jahren, Reformationsbeginn, in der Reformationszeit, das am meisten gelesene Buch. Kennt jemand dieses Buch, wo hier ein Schiff ist? Und hier könnt ihr erkennen, was das ist? Ein Narr. Fast Till Eulenspiegel, das gehört in diese Ecke, Ebo hat es gesagt. Der Narrenspiegel heißt, das Narrenschiff heißt dieses Buch, das meistgelesene Buch in der Reformationszeit, vor der Reformationszeit. In diesem Buch geht es um den Narren. Um den Narren. Was tut ein Narr? Ihr habt es hier unten stehen. Da heißt es, ja, wird alle Schrift und Lehre verachtet, dann lebt die ganze Welt in finsterer Nacht und tut in Sünden blind verharren, alle Straßen, Gassen sind voller Narren. Wenn du die Heilige Schrift, Gottes Wort, zumachst und beiseite legst, dann wird es genauso zugehen, wie es in unserem Predigttext heißt. Dann wird das Chaos ausbrechen. Und dann wird die Sünde so überhand nehmen, dass es furchtbar ist. Aber eigentlich tut das doch nur ein Narr. ein Narr. Im Mittelalter war es normal, dass du Menschen als dumm, als Narr, als Tor bezeichnest, wenn sie sich von ihren Trieben beherrschen lassen, treiben lassen. Ein Narr war, wer geizig ist, wer Ehebruch begeht, wer lügt und so weiter und so fort. Ein Narr, das ist nicht vernünftig. Denn das wollen wir doch gar nicht und tun es doch. Und gleichzeitig auch der Narr, ihr kennt wahrscheinlich den Hofnarren am Königshof, am Fürstenhof, der hält dem Herrscher den Spiegel vor. Du verhältst dich wie ein Narr, wenn du in Saus und Braus, in Sünde und Tollheit lebst. Eigentlich bin nicht ich dein Hofnarr, der Narr, sondern du. Das beliebteste Buch, deutschsprachige Buch, meistgelesenste Buch, als die Reformation anfängt. Ich habe diesen Vers, diesen Einstieg gewählt. Ihr habt den Anfang gesehen, Vers 22 in unserem Predigttext. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden. Was ist der Mensch doch so klug? Was ist er so klug? Und wird doch zum Narren. Warum wird der Mensch zum Narren? Vers 23, sie sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Wie kann das sein? Man tauscht Herrlichkeit ein gegen einen schwachen Abglanzen, Abglatsch. Man hat den Gott voller Herrlichkeit, Schönheit, Glanz, Heiligkeit und macht sich schwaches Bild, einen Götzen. Sei es irgendein Bild, so wie es hier heißt, eines Menschen, sei es irgendein Tier oder was immer auch. Wir machen uns heute andere Götzen. Es sind nicht mehr die Figuren, es sind nicht mehr die Bilder. Aber so manches Mal haben wir doch irgendetwas, was Gott, den herrlichen Gott, ersetzt hat. Wie herrlich ist Gott? Und ich tausche es ein gegen einen müden Abklatsch. Stell dir vor, du kannst ein wunderbares Bild von Monet haben. Ein Maler, den ich sehr mag. Das Original. Und du könntest es dir hier hinhängen, in dein Wohnzimmer. Nö, ich nehme lieber einen billigen Kunstdruck. Jetzt versteht ihr, warum es um Narren geht. Das macht doch kein Mensch. Aber genau das haben die Menschen, so sagt uns hier Paulus, mit Gott getan. Sie haben die Herrlichkeit Gottes eingetauscht. Gegen nichts. Warum sich mit weniger zufrieden geben als dem, was uns Gott anbietet? Warum mit weniger zufrieden geben? Das ist Narrheit, Tollheit. Ich habe diesen ersten Punkt, ihr habt es vielleicht schon gesehen, überschrieben. Evangelium fängt mit der Herrlichkeit Gottes an, mit der Herrlichkeit Gottes. Gott ist so groß und wunderbar und herrlich. Da ist wirkliche Herrlichkeit, da ist nur Licht, da ist keine Finsternis. Damit fängt das Evangelium an. So ist Gott, so ist Gott. Das Evangelium, das wisst ihr, heißt eine frohe Botschaft. Was für eine frohere Botschaft, eine bessere Botschaft könnte es geben, als wenn es heißt, Johannes 1, Vers 5, das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Da geht es um Jesus. Sein Licht scheint in diese Welt hinein und die Finsternis wird nie stärker sein. Niemals. 1. Johannes 1, Vers 5. Und das ist die Botschaft, das ist die gute Nachricht, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Damit fängt die frohe Botschaft immer an. So ist Gott. Das Evangelium geht weiter. Das möchte ich gegen nichts eintauschen. Ich möchte diese Herrlichkeit Gottes durch nichts ersetzt haben. Hier haben wir einen schlechten Tausch, oder? Herrlichkeit eingetauscht gegen Vergängliches. Was für einen Tausch hat denn Jesus für uns vorgesehen, für uns Christen? Da heißt es, ein Gleichnis, das Jesus in Matthäus 13 erzählt, das Himmelreich gleicht einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Eine kostbare Perle. Die kostbarste Perle. Das Beste, was es gibt. Und dann alles verkaufen, damit ich diesen Schatz erwerben kann. Das ist der Wert von Gottes Herrlichkeit. Paulus schreibt in Philipper 3, aber was mir früher Gewinn war, was mir etwas bedeutet hat, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Jeder von uns hat in seinem Leben immer wieder diese Herrlichkeit Gottes gering geachtet. Jeder von uns, jeden Tag aufs Neue, kann sich aber ausstrecken nach diesem wunderbaren Schatz Jesus Christus. Ist das gute Botschaft? Wir müssen diesen Tausch nicht akzeptieren, diesen schlechten Handel, dass wir die Herrlichkeit Gottes eingetauscht hätten gegen Nichtiges. Da müssen wir nicht stehen bleiben. Nein, wir können uns jeden Tag neu nach Jesus ausstrecken und er sagt uns zu, wenn ihr mich sucht, ich lasse mich von euch finden. Evangelium, Herrlichkeit Gottes. Ein zweiter Punkt. Dreimal kommt in diesem Text ein Stichwort vor. Gott hat die Menschen dahingegeben. Dahingegeben. Vers 24. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass ihre Leiber durch sie selbst geschändet werden. Vers 26. Darum hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Vers 28. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Dreimal dahingegeben. In Vers 18, das letzte Mal habt ihr diesen Text gemacht mit Andreas, da heißt es, Gottes Zorn ist offenbart. Gottes Zorn ist offenbart. Und ich denke dann erstmal, ja, Zorn Gottes, der wird sich mal irgendwann zeigen. Nein, Das, was hier steht, dieses dreimal dahingegeben, ist, wie zeigt sich der Zorn Gottes jetzt und hier und heute? Und zwar nicht theoretisch irgendwie, sondern leider ganz, ganz praktisch und fassbar in all dem, was da steht. Gottes Zorn ist über den Menschen. Und er gibt sie dahin. Begierde ihrer Herzen, schändliche Leidenschaften, verkehrter Sinn. Was heißt das, Gott gibt sie dahin? Ich möchte da einen Vergleich machen. Gott lässt die Menschen, das ist sehr gut ausgedrückt, tun, was sie wollen. Tun, was sie wollen. Er lässt das Böse los. Das Böse, was in jedem Menschen drin ist. Und dann kommt es zu diesem Chaos, von dem hier in unserem Text die Rede ist. Zu dieser Sünde, die sich austobt. Und Satan scheint zu gewinnen und zu gewinnen und zu gewinnen. Und es wird immer finsterer. Gott lässt den Menschen von der Leine. Martin Luther hat den Satan als Kettenhund Gottes bezeichnet. Kettenhund. Ein Hund liegt an der Kette und dann kommt er genauso weit, wie die Kette reicht. Aber wenn du ein Stückchen weiter entfernt bist, dann kann er mich nicht mehr beißen. So wie Gott normalerweise den Satan an der Kette hält, bis hierhin und nicht weiter. So hält Gott jeden Menschen an der Kette, dass wir unseres Böses nicht einfach frei austoben lassen dürfen. Ich bin an der Stelle zutiefst dankbar geworden, dass Gott das normalerweise tut. Wenn Gottes Zorn nicht entbrennt, wenn Gottes Gericht sich nicht in dieser Form zeigt, wie es hier heißt, dann dämmt Gott ständig, täglich, minütlich das Böse in uns, in unserem Leben, aber auch allgemein ein. Und nur deshalb können wir überhaupt einigermaßen in Frieden leben. Tiefst dankbar. Was wäre denn, wenn Gott das nicht tun würde? Dann wäre genau das, was hier steht. Wenn Gott die Kette verlängert oder das Vieh ganz loslässt. Furchtbar. Das ist Gericht Gottes, jetzt und hier und heute. Sind wir doch zutiefst dankbar, dass ein Gott, unser Gott, derjenige ist, der dem Bösen wehrt. Der dem Bösen wehrt. Gott hat den Menschen dahingegeben, bezüglich Herz, Seele und Verstand. Gott hat den Menschen dahingegeben bezüglich Herz, Seele und Verstand. Erstens das Herz hingegeben. Darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben in die Unreinheit. Da kommt das raus, was im Herzen drin ist. Das Herz ist das, wo die Entscheidungen fallen, aber wo auch etwas vorgegeben wird, sagt uns Jesus. Das sind zum einen Gedanken. Da heißt es in Matthäus 9, als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er, warum denkt ihr so Böses in euren Herzen? Die haben nämlich gar nicht gut über ihn gedacht. Was haben wir Menschen alles in unseren Herzen an Gedanken über anderen? Ebo hat die Textlesung um einen Vers verlängert. Du hast 2 Vers 1 sehr, sehr treffend dazu gelesen. Denn wenn man diese ganze Liste, diesen Lasterkatalog hört, dann lehnt man sich doch gleich mal ein bisschen zurück und denkt, aber so schlecht bin ich nicht. Also wenn wir ehrlich sind, was haben wir Menschen doch alles in unseren Herzen? An Gedanken. Und Jesus fährt fort in Matthäus 15, aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die Menschen unrein machen. Paulus meint hier offenbar genau diese Stelle bei Jesus. Wenn Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingibt, dann kommt es zu Unreinheit. Dahingegeben, was die Seele angeht. Seele möchte ich hier festmachen an Beziehung zwischen Mann und Frau. Vers 26, darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Im nächsten Vers ist es dann umgekehrt. Männer mit Männern. Für mich ist das die deutlichste Stelle in der Bibel, an der steht, dass Homosexualität nicht der Schöpfungsordnung Gottes entspricht. Dass Gott den Menschen anders geschaffen hat. Der Mensch ist geschaffen zu einer Beziehung, ein Mann, eine Frau. Und wenn Gott Menschen dahin gibt, hier steht in schändliche Leidenschaften, dann kommt diese Schöpfungsordnung durcheinander. Jesus sagt in Matthäus 19, Gott, der im Anfang den Menschen geschaffen hat, schuf sie als Mann und Frau und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Ein Fleisch, man denkt schnell an Sexualität dabei. Ich glaube, dass das viel, viel tiefer geht, was hier steht. Da ist eine tiefe seelische Gemeinschaft, Beziehung zwischen Mann und Frau gemeint. Eine tiefe seelische Beziehung. Und wenn Gott den Menschen, so wie es hier steht, in schändliche Leidenschaften gibt, dann kommt diese tiefe Beziehung völlig durcheinander, wird auf den Kopf gestellt. Teufel, Diabolos, übersetzt heißt der Durcheinanderbringer. Das ist so, wie wenn du eine gute Ordnung Gottes in die Wäscheschleuder reintust und dann ist alles auf den Kopf gestellt, durcheinander gepurzelt. Und es bleibt nichts mehr. Das ist das, von was Paulus hier schreibt. Wenn Gott Menschen von der Leine lässt, wirkt sich das auch in unnatürlichen Beziehungen aus. Drittens, den Verstand dahingegeben. Hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Verkehrter Sinn, verfinstertes Denken. Das fängt beim Verstand an und wirkt sich aber bei falschem Denken auf das Handeln aus. Habe ich nicht Anfang des Monats über genau den Punkt geredet, wenn ich mich recht erinnere? Richtiges Denken war der Einstieg in den Römerbrief. Man denkt scheinbar vernünftig so lange über die Geschichte nach, über Gott nach und was Gott will und was Gott angeblich nicht will, dass am Schluss das Gegenteil von dem rauskommt, was Gott ursprünglich gesagt hat. Da fallen Argumente wie, jeder versteht die Bibel doch irgendwie anders. Das scheint ja gar nicht so ganz verständlich zu sein. Warum sollte ich mich überhaupt danach richten? Und dann kommen Argumente, aber sind da nicht ganz viele Fehler, Widersprüche? Und dann kommt das Argument, ja, aber die Bibel ist doch längst widerlegt. Überholt. Dann kommen aber auch andere Fragen. Wie kann ein liebender Gott Leid zulassen? Und das sind ganz, ganz berechtigte Fragen. Und ich denke und grüble und mache. Und wenn ich nicht aufpasse, droht die Gefahr, dass ich dabei von Gott wegkomme. Warum? Weil ich immer in der Gefahr stehe, mich auf die Schlange im Paradies einzulassen. Sollte Gott gesagt haben. Sollte Gott gesagt haben. Aber ja, wenn das Gott hier gesagt hat, nehmen wir unsere Geschichte eben mit der Homosexualität. Aber da kannst du gar nicht so hart gemeint haben. Sollte Gott gesagt haben. Ich finde diesen Satz so bezeichnend. Was unser Denken schützt, dass wir nicht auf Abwege kommen, ist nur eins. So steht es geschrieben. Das hat Martin Luther betont. Das Wort, sie sollen lassen stehen. Nichts vom Wort Gottes wegnehmen. Sonst geht mein Denken in die Irre. Sollte Gott gesagt haben. Ja, Gott hat gesagt, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Ich möchte mich daran festhalten. Je länger, je mehr. Mark Twain hat gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten mit dem, was ich in der Bibel nicht verstehe. Probleme machen mir die Stellen, die ich sehr gut verstehe. Geht es dir auch so? Das sind so manche Stellen, da hat Gott ganz klar zu mir gesprochen. Thomas, das musst du jetzt aber auch tun. Die machen manchmal Schwierigkeiten. Die vielen Stellen, die ich mit meinen Studenten durchkämpfe an Problemen, die machen mir nicht so viele Probleme. Nein, da will ich noch nicht hin. Moment. Da ist er. Da möchte ich hin. Vers 28 heißt es, sie haben es für nichts geachtet, Gott zu erkennen. An der Stelle bin ich etwas stutzig geworden. Sie haben es für nichts geachtet, Gott zu erkennen. Was zählt eigentlich? Da hat man etwas von Gott erkannt. Und erkannt spielt sich ja nicht nur hier im Kopf ab. Das hat ja auch mit Beziehung zu tun. Gemeinschaft mit Gott. Ihn erleben. Seine Treue erleben. Seine Liebe erleben. Seine Größe, seine Heiligkeit, sein Handeln. Ihn erleben, ihn erkennen. Und dann haben sie es für nichts geachtet. Das kann ein Stück weit eine Beschreibung eines Lebens sein. So viel von Gottes Treue erlebt und es doch nicht geachtet. Was für ein Drama. Was für ein Drama. Wenn doch Gott sich so um jeden von uns wirklich müht, weil er uns so über die Maßen liebt. Wenn sich Gott doch so immer wieder zeigt in seiner Treue, Heiligkeit, Größe, Liebe. Dann kann ich das doch nicht für nichts achten, für gering achten. Sondern dann ist das die Perle, von der ich vorhin sprach. Und das kann ich doch niemals vergessen. Und manchmal ist Rückbesinnung nötig. Wo habe ich den wunderbaren Gott erkannt, aber es doch nicht gebührend geachtet? Da möchte ich euch Mut machen. Da möchte ich euch Mut machen. Ich staune immer wieder über Jesus, wenn ich ihn eigentlich zurückgestoßen habe, ignoriert habe, gering geachtet habe in meinem Leben. Er bleibt treu. Und er bleibt voll Liebe und er freut sich, wenn ich wieder mit ihm ganze Sache mache. Lass dir nichts nehmen von dieser Erkenntnis Gottes durch Zweifel oder Sorgen. Lass dir nichts nehmen. So haben wir gehabt Herz, Seele oder Beziehung, Verstand, Denken. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das versucht der Teufel durcheinander zu bringen, aber das kann der Sieger Jesus Christus verhindern. Kommen wir zum dritten Punkt. Diese Verse, ich möchte sie gar nicht mehr ganz lesen. Sie sind schrecklich. Ich habe sie deshalb überschrieben. Alles, nur keine Herrlichkeit. Wir haben angesetzt mit der Herrlichkeit, die sie eingetauscht haben. Und das, was ihr hier habt mit Mord, Hader, List, Neid, Streitsucht und so weiter, das ist doch das totale Gegenteil von dem, wie Gott ist. Wie Gott ist. Ich habe vorhin schon von sich zurücklehnen angedeutet. Ich würde mich gerne davon distanzieren. Ich würde jetzt am liebsten hier den Mord rauspicken, da bin ich mir recht sicher, den habe ich bisher nicht begangen. Und bei den anderen Sachen würde ich sagen, ja, die anderen sind ja noch schlechter als ich. Oder ich würde gerne sagen, ja, wenn Menschen unter Gottes Zorn stehen und wenn Gott Menschen von der Leine lässt, dann sind sie halt so, wie es da steht. Aber ich doch nicht. Ich bin doch ein Kind Gottes. Und ich würde so gerne sagen, dazu bin ich gar nicht in der Lage, was da steht. Geht es euch auch so? Alles, nur keine Herrlichkeit. Und ich empfinde an dieser Stelle eine tiefe, tiefe Dankbarkeit gegenüber unserem Gott, dass er uns davon befreit. Dass er uns, das sagt er uns immer wieder im Neuen Testament zu Überwindern machen kann, zu Überwindern macht. Und das ist ein Kampf, der da steht, das zu überwinden. Das kann er in meinem und deinem Leben, das kann nur er. Aber wenn wir dahin kommen, dass er uns wirklich heiligt, dass er uns wirklich verändert, dann müssen wir uns nicht damit weiter abplagen. Was will eigentlich Gott? Was will Gott? Ich will mich nicht damit beschäftigen. Er wollte sich offenbar damit beschäftigen. Was will Gott? Er wollte sich damit beschäftigen. Warum? Damit ich mich auch damit beschäftige, wie ich vor ihm stehe, aber auch, dass ich dabei nicht stehen bleiben will. Er muss, denn dafür ist er gestorben. Wenn man diesen ganzen Text liest, Römer 1, 18 bis, was ist es, 32, der letzte Vers, dann fragt man sich, was empfindet Gott eigentlich bei diesem ganzen Sündenberg, in diesem Schrecklichen, was da steht? Und da heißt es in Jesaja 43, mit deinen Sünden hast du es mir wahrlich schwer gemacht, mit deinen Verschuldungen hast du mich ermüdet. Und wenn die Menschen so richtig verloren leben, was empfindet Gott dann? Was hat Jesus empfunden? Als er das Volk sah, jammerte es ihn. Das heißt, da hat sich ihm alles innerlich umgedreht. Da war er so erschüttert. Es jammerte ihn. Warum? Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Ich wünsche jedem von uns ein ganz, ganz tiefes Mitleiden, wenn Menschen so in der Sünde verstrickt sind. Kein sich darüber erheben, kein Denken an das Gericht Gottes, das dich Bösen, der mir an den Karren fährt, ja irgendwann einmal richten wird, sondern nur ein tiefes Mitleiden, wie stark es sich auswirkt, wenn die Herrlichkeit Gottes vertauscht ist gegen Nichtiges. Gott will nicht, dass sein Zorn entbrennt, aber er ist gerecht und er lässt es nicht ungestraft. Aber mich haben auch die Verse bewegt wie Hesekiel 18, 23. Meinst du, dass ich Gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinem Wegen und am Leben bleibt? Was brauchen Menschen, über denen der Zorn Gottes steht und die dann so in Sünde verstrickt sind? Sie brauchen das Evangelium, die frohe Botschaft von der Herrlichkeit Gottes, die er für sie bereithält. Sie brauchen die erlösende Botschaft, du musst nicht dabei stehen bleiben. Da ist ein Retter. Jesus, voller Liebe und Herrlichkeit, ist für dich gestorben. Was ist das Evangelium? Was ist frohe Botschaft? Die frohe Botschaft ist, Menschen sollen und können Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Da braucht es Veränderung. Da braucht es Heiligung. Aber erstmal braucht es die Botschaft. Genügt das, was ich gesagt habe, was es da braucht? Bitte nicht. Ich habe das Wichtigste gerade vergessen. Es braucht Jesus. Das war ganz richtig, was ich gesagt habe. Und allzu leicht denkt man, ja gut, dann ändern wir hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Nein. Jesus tut das. Unsere Botschaft ist, Jesus in seiner ganzen Herrlichkeit ist Mensch geworden. Er ist am Tod gestorben, damit es am Kreuz gestorben, damit es Erlösung gibt, Befreiung gibt. Und dann ist Neues möglich. Statt Neid, dem anderen etwas gönnen, sich mit ihm freuen über das, was er hat. Statt Habsucht, Freigebigkeit. Statt Bosheit, Güte und Liebe. Statt gleichgeschlechtlicher Beziehung eine Ehe von Mann und Frau mit ganz tiefer Gemeinschaft untereinander und mit Gott. Statt Streit, Frieden und Vergebung. Und ich würde jetzt am liebsten das ganze Bild weitermachen. Alles, was da stand. Hausaufgabe. Kehrt das um. Überlegt euch, was will Gott mit deinem und meinem Leben? Nicht das, sondern genau das Gegenteil. Lasst uns beten. Herr, frohe Botschaft fängt immer mit deiner Herrlichkeit an. Du bist so herrlich, so schön, so wunderbar, so voll Licht, in dir ist keine Finsternis. Frohe Botschaft, genau das möchtest du aus deinen Kindern machen. Du möchtest uns umwandeln. Du möchtest uns verändern, Schritt für Schritt. Das kannst nur du und das geht nur in einer engen Beziehung zu dir. Und ich möchte dich bitten, wo wir dich gering geachtet haben, wo wir dich zurückgesetzt haben, wo wir vergessen haben, was wir mit dir alles schon erlebt haben, wo wir vergessen haben, wie gut du bist, wer du bist. Da vergib uns und zeig dich uns immer wieder. Rede du zu uns. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Punkte zeigst, jedem Einzelnen, die für ihn dran sind, wo die Beziehung zu dir nicht ganz stimmt, wo wir noch nicht ganze Sache mit dir machen. Und dass du diesen Punkt veränderst und dass aus Finsternis Licht wird. Danke, dass du das tun wirst. Amen.